Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Fehlalarm. An den weiblichen Lehrpersonen liegt es nach neuesten Forschungen nicht, dass Knaben in der Schule weniger gut sind, öfter heilpädagogisch oder schulpsychologisch betreut werden müssen. Wir haben ja gestern schon im Kontext darüber berichtet. Womit aber hat es dann zu tun? Woran liegt es, dass Mädchen in der Schule die Nase vorn haben? Darüber debattieren zwei Bildungsforscher aus je unterschiedlicher Perspektive. Cornelia Kasis leitet das Gespräch.
Ich begrüße eine Frau und einen Mann zu dieser Debatte. Die Frau ist Elisabeth Grünewald-Huber, Professorin für Pädagogik, Bildungsforscherin und Dozentin an der Pädagogischen Hochschule Bern. Sie ist hauptverantwortlich für die Studie Faule Jungs und strebsame Mädchen, Zusammenhänge zwischen Geschlechterbildern und Leistungsunterschieden von Schülern im Vergleich zu Schülerinnen. Elisabeth Grünewald-Huber, offenbar sind es nicht die Lehrerinnen, die schuld sind am schlechten Abschneiden der Jungen.
Ja, das zeigt unsere Studie ganz deutlich. Es gibt ein Bündel von Gründen, die liegen aber anderswo.
Auf das Bündel kommen wir zu sprechen. Der Mann ist Alan Guggenbühl, Doktor der Psychologie, Erziehungsberater und Professor an der Pädagogischen Hochschule Zürich und auch bekannter Autor. Alan Guggenbühl, Sie haben sich unter anderem einen Namen gemacht mit dem Buch »Kleine Machos in der Krise – Wie Eltern und Lehrer Jungen besser verstehen«.
Das Grundmotto des Buches ist eigentlich, dass vor allem in der Schule die Psychologie des Knaben zu wenig berücksichtigt wird, dass verschiedene Verhaltensproblematiken, Entfremdungen, Schwierigkeiten und Leistungsverweigerungen der Jungen eigentlich davon rühren, dass eine Pädagogik sich eigentlich entwickelte, die den Jungen nicht gerecht wird. Und das hat nichts damit zu tun, dass es Lehrerinnen sind oder Lehrer.
Genau diese Pädagogik wird zu reden geben in unserer Debatte. Die Jungen haben, wir haben es auch im Kontext von gestern gehört, in schulischen Dingen die 2 auf dem Rücken. Zu Beginn etwas grob gefragt an Sie beide, warum? Ist es die Umwelt? Oder sind es die Gene?
Also ich möchte zuerst auf diese 2 zu sprechen kommen. Die 2 bezieht sich möglicherweise ja auf die Zeugnisnoten, auf die Übertritte in die höheren Stufen. Aber in anderen Dingen haben Jungs überhaupt nicht die 2 auf dem Rücken. Sie erhalten beispielsweise sehr viel mehr Aufmerksamkeit. Sie werden stärker beachtet. Da widerspreche ich Herrn Guggenbühl, dass man nicht auf die Jungs eingeht. Es ist im Gegenteil so. Ich höre das immer wieder in Weiterbildungen mit Lehrpersonen, dass sie sehr, sehr stark auf die Jungs achten.
Elisabeth Grünewald, Sie haben die 2 auf dem Rücken in Bezug auf die Schulleistung, in Bezug darauf, dass sie mehr Aufmerksamkeit brauchen in Stütz- und Fördersystemen, in Bezug auf, dass die Maturitätsquote niedriger ist. Nochmal, ist es eher die Umwelt, die da beteiligt ist, oder sind es die Gene?
Da würde ich sagen, es gibt natürlich ganz viele verschiedene Gründe. Natürlich, es sind einerseits die Umwelt, die Gene, es gibt soziologische Gründe. Tatsache ist einfach, es gibt in unserer Kultur 2 verschiedene Geschlechter mit verschiedenen quasi Motivationsstrukturen, mit verschiedenen Bedürfnissen, mit verschiedenen Psychologien. Jetzt kann man sagen, das ist gut oder schlecht. Wichtig ist, dass das Geschlecht nicht eine Legitimation gibt für irgendein Privilegium, einen Vorteil. Das ist ganz wichtig. Geschlechtergerechtigkeit ist enorm wichtig. Aber wir müssen auf diese Unterschiede eingehen. Zu Ihnen möchte ich noch sagen, das ist ein klassischer Fehlschluss, den Sie jetzt ziehen. Die Jungen bekommen mehr Aufmerksamkeit, weil sie mehr Probleme, Schwierigkeiten haben, mehr stören. Sie stören aber mehr, weil die Schule ihnen nicht gerecht ist. Und da kommt noch etwas dazu. Sie haben eine andere Art, sich auszudrücken, eine andere Art, sich einzubringen. Und da muss man aufpassen, dass man quasi das Symptom nicht eigentlich dazu erklärt, zum sagen, ja, das ist eigentlich ein Beweis, dass die Jungen bevorzugt werden. Klar ist auch zum Beispiel, dass die Jungen einen viel größeren Schulverleider haben. Viel mehr sagen, die Schule macht ihnen Probleme. Und da wird einfach nicht hingehört, eigenartigerweise.
Schulverleider, sagen Sie, Alan Guggenbühl, Elisabeth Grünewald. In Ihrer Studie habe ich ein neues Wort kennengelernt. Ein Wort, das es in sich hat. Dieses Wort heißt nicht Schulverleider, sondern Schulentfremdung. Diese Jungen sind in der Schule weniger erfolgreich als die Mädchen, weil sie eben schulentfremdet sind. Was heißt schulentfremdet?
Ja, schulentfremdet ist bei uns ein Sammelbegriff für verschiedene motivationale Faktoren, die sich eben zum Beispiel in diesem Verhalten zeigen von Jungs, in Regelverletzungen, im Herausfordern von Lehrpersonen, so dass das nachher zu Sanktionen führt, die ergriffen werden müssen, weil das schlicht in der Schule so nicht geht. Wir haben ja neben Gruppendiskussionen auch sehr viele Videoaufnahmen und da zeigt sich sehr deutlich, dass Jungs Lehrpersonen häufig provozieren und dass sie auch eine Lust haben, das zu tun. Sie probieren sich dort aus, sie verletzen bewusst Regeln, um ganz bestimmte Fähigkeiten einzuüben, die ihnen später wahrscheinlich sehr, sehr hilfreich sind. Das sind dann Dinge wie Kritikresistenz auch und eine gewisse Coolness.
Ich glaube, Jungs müssen einverstanden.
Einverstanden.
Hingegen absolut, hat Alan Guggenbühl vorher gesagt, sie unterliegen einem Fehlschluss.
Nein, diesen Aussagen bin ich jetzt völlig einverstanden, was Sie sagen. Okay. Ich sehe das genau gleich. Also dass eigentlich zum Beispiel die Provokation ist ja ein Mittel, Kontakt aufzunehmen. Es gibt verschiedene Formen. Man kann einen Kontakt aufzunehmen zu einer Lehrperson quasi über Compliance, Anpassung, Einstimmung. Das ist das, was die Mädchen eher tun. Und was eher im Unterricht zum Standard erklärt wird, der Kontaktaufnahme. Es gibt noch dieses Mühsame der Provokation. Man ärgert eine Lehrperson, um sie zu emotionalisieren. Und da ist dann die Frage und die Herausforderung, diese Kommunikationsart eigentlich auch pädagogisch zu nutzen. Und da sehe ich zum Teil ein Defizit. Man muss sehen, Jungen integrieren sich oft über Widerstand und nicht über Anpassung.
Ja. Und das heißt, weshalb tun sie das? Weshalb tun sie das? Das liegt an ihrer Sozialisation. Es erwarten alle von Jungs, dass sie cool sind, dass sie Regeln verletzen. Das beginnt bereits in den Familien. Den Jungs wird einfach mehr erlaubt. Man erwartet, dass sie sich so verhalten, dass sie mutig sind, dass sie auch immer beispielsweise Erfolg haben.
Ich da etwas einwenden darf.
Ich denke, wir sind jetzt am Punkt, wo man sieht, wo unsere Differenz liegt.
Was
ich bin gar nicht einverstanden mit Ihrem Postulat, dass die Psychologie der Mädchen und der Jungs unterschiedlich sei. Das ist wirklich überkommen. Das können wir heute aufgrund beispielsweise auch der Hirnforschung und weiterer Forschung so nicht mehr sagen. Es gibt ja auch sehr feminine Jungs und es gibt sehr maskuline Mädchen. Deshalb ist diese Gruppenbildung ist nicht haltbar.
Ich halte das für ein veraltetes Dogma, das eigentlich jetzt langsam überwindet werden sollte. Ja. Das ist das Sozialisationsdogma. Und da gibt es x Untersuchungen auch, die ich in meinem Buch alle zitiere, ich habe eine lange Untersuchung gemacht mit dem österreichischen Bildungsministerium, wo das eindeutig geklärt wird, es gibt Unterschiede in der Psychologie, die sind neurologisch begründet, die sind hormonell begründet. Ich arbeite als Psychotherapeut und da ist ganz wichtig, dass man den Menschen so nimmt, mal wie er ist, und ihn dann eigentlich versucht, ein System zu errichten, wo eigentlich man ihm gerecht werden kann. Und ganz wichtig ist, dass man nicht ein Geschlecht bevorzugt. Das ist
Sie
ganz
errichten
wichtig.
Ein solches System, bevor Sie an die Menschen herangehen. Das ist ein Dogma. Also wenn Sie sagen, es gibt hier zwei verschiedene Psychologien. Das ist das Dogma, mit dem Sie an die Menschen herangehen.
Alan Guggenbühl, ist es für einen richtigen Kerl, für einen Junge, der sicher sein möchte, dass ein richtiger Junge ist und ein richtiger Mann wird, ehrenrüchig gut zu sein in der Schule?
Überhaupt nicht. Das hat gar nicht mit richtiger Kerl zu tun. Das sind Begriffe, die ganz eigenartig sind, die quasi nach Macho tönen. Mir geht es überhaupt nicht, quasi da eine Macho-Kultur zu pflegen, sondern nur darum, dass ein Junge, der zum Beispiel oft über Sachthemen eine Beziehung aufnimmt, der eben oft über eigentliche Hierarchien eher braucht, eigentlich, dass sie in ihren Bedürfnissen respektiert werden. Und ich arbeite als Praktiker und sehe, dass man mit Jungen so umgehen kann, dass sie Freude haben in der Schule, gerne in die Schule kommen. Es ist nicht so, und ich arbeite mit sehr vielen Schulen zusammen, habe Programme gemacht mit dem Erfolg, dass Jungen plötzlich gerne in die Schule kommen. Und da haben wir wie ein Brett vor dem Kopf und denken, Jungen müssen sich ändern, sie müssen sich von einem falschen Männerbild quasi lösen, damit es besser wird. Das erachte ich als sehr problematisch, ideologisch fixiert.
Wir werden darüber reden, was ein geschlechtergerechter Schulalltag ausmachen können. Elisabeth Grünewald, wenn es so ist, und das hat sehr viele und sehr komplexe Gründe, das hat auch Ihre Studie ergeben, die wir im gestrigen Kontext im Detail vorgestellt haben, dass Jungen schlechter abschneiden, mehr Stützunterricht brauchen, weniger die Matur machen und. Heißt das oder muss man der Schule auch vorwerfen, dass sie Verhalten benotet und nicht einfach nur Leistung?
Unsere Studie zeigt, dass die tieferen Noten an einem Bündel eben von Faktoren hängen. Da ist einerseits die Schulentfremdung, die Sie ja vorhin schon erwähnt haben. Und dazu gehört eben auch, dass bei den Jungs die Peergruppen häufig negativ der Schule gegenüber eingestellt sind.
Heißt das, dass die Anerkennung der anderen Jungen, der Gruppe, wichtiger ist als die Anerkennung der Lehrerin oder des Lehrers?
Ja, das auf jeden Fall. Sie leben sehr stark davon, dass sie in ihrer Peergruppe ankommen, dass sie dort cool sind. Und deshalb ist es ganz entscheidend, wie diese Peergruppe aussieht. Und zur Coolness gehört eben auch, dass sie eigentlich notenmäßig nicht gut sind, weil das ist doch uncool. Und wenn sie denn gute Noten haben, dann muss völlig klar sein, dass sie das nur mit ihrer Intelligenz schaffen und nicht etwa mit Einsatz für die Schule.
Ja, nicht mit Fleiß und ja, nicht mit Disziplin.
Da erwähnen Sie ganz einen wichtigen Punkt. Und zwar die Tatsache ist, dass Junge sich sehr viel mehr nach der Gruppe orientieren. Also das heißt, sie sind bereit zu leisten, wenn es auch mit Gruppenpositionen quasi zusammenhängt. Und da sollte die Schule eigentlich diese Gruppe als Quelle nutzen, quasi damit sie sich einsetzen. Und was ich sehe, dass die Schule das pathologisiert, wie es jetzt gemacht wird, und gesagt, ja, es sei Coolness, das sei daneben. Ich sehe, dass auch in Schulklassen, dass wenn man das eigentlich positiv einsetzt, also so, dass es cool wird, eigentlich gute Noten zu machen, und wenn sich auch die Lehrperson quasi wie als Oberbandenführerin präsentiert, dass dann plötzlich es sich wandelt.
Also nicht ein Problem, sondern eine Ressource. Sie sagen, Alan Guggenbühl, es sind nicht die Lehrerinnen schuld am Misserfolg der Jungen, sondern das feminine Lernbiotop oder Soziotop. Was Sie damit meinen, illustrieren Sie in Ihrem Buch Kleine Machos in der Krise auf Seite 26 beispielhaft an dieser Szene. Und ich bitte Sie nachher, Elisabeth Grünewald, diese Szene zu kommentieren. Man muss sich vorstellen, neues Schuljahr, die Schülerinnen und Schüler sitzen im Kreis, die Lehrerin fragt, welche Wünsche hegt ihr für die Schule? Ich wünsche mir, dass meine Freundschaft mit Barbara weiter besteht, sagt ein Mädchen und warf ihrer Freundin einen Blick zu. Ein anderes Mädchen wünschte sich, dass das diesjährige Klassenlager so erfolgreich sein möge wie das letzte. Schließlich kam die Reihe an einen Jungen. Er schwieg. »Was wünschest du dir?«, insistierte die Lehrerin liebevoll. Der Knabe blickte sie überrascht an und antwortete schließlich, »einen Swimmingpool auf dem Pausenplatz.« Die Lehrerin schüttelte den Kopf und entgegnete, es gehe hier im Klassengespräch um Mitmenschen und Beziehungen. Er müsse einen immateriellen Wunsch äußern, etwas, das man nicht anfassen kann. Der Knabe überlegte, schließlich meinte er, er wünsche sich mehr Kämpfe. Nun reagierte die Lehrerin irritiert und antwortete, dies könne man sich nicht wünschen. Er solle etwas Schönes wählen, wie zum Beispiel Frieden. Der Knabe überlegte nochmals und sagte, in dem Fall wünsche ich mir Friedenskämpfe. Elisabeth Grünewald, Sie lachen.
Ja, die Szene ist, es ist eine sehr selektive Szene, in der sicher die Lehrperson nicht optimal reagiert. Das würde ich schon meinen, weil es geht ja darum, den Jungen dort abzuholen, wo er ist. Und dass er sich körperliches Messen wünscht, finde ich an sich auch sehr...
Wie hätten Sie als Lehrerin reagiert?
Ich denke, ich... hätte diesen Wunsch aufgenommen und mir überlegt, vielleicht im Turnen, dass die Kinder dort die Gelegenheit bekommen, sich körperlich zu messen, hätte aber selbstverständlich auch die Mädchen dort mit einbezogen.
Das erlebe ich jetzt genau als das Problem. Oder sobald ein Junge einen Wunsch äußert, der eigentlich Jungen gerecht, man weiß zum Beispiel, dass Jungen sehr viel mehr über körperliches Kontakt aufnehmen. Natürlich sollten Mädchen das auch machen, ganz klar.
Sie meinen, es gibt keine Vorgaben.
Genau. Ja. Und das wird in vielen Schulen verboten und das wird dann quasi scheel angesehen. Also wenn zwei Jungen raufen auf dem Pausenplatz, es gibt sehr viele Schulen, die das generell verbieten, wird gesagt, nein, das geht nicht, es geht im pädagogischen Rahmen, vielleicht in einer Turnstunde, wo man die Kräfte misst. Und das sind klassisch Dinge, die eigentlich mehr Richtung Anpassen geht, mehr eigentlich den Mädchen entsprechen. Knaben brauchen oft quasi das ein bisschen Grobe, um sich anzupassen, beachten doch aber jedoch auch Codes. Und das ist etwas, das Mädchen sehr viel weniger machen. Natürlich, ich muss noch mal betonen, es geht nicht um Vorgaben, wo man sagen kann, ihr müsst so sein oder so sein. Es geht darum, die Menschen abzuholen, so wie sie sind, und nicht nach ideologischen Vorgaben. Und das ist das Problem, das wir haben in der Pädagogik in der Schule, dass wir ideologisch denken und quasi ein Geschlecht, vor allem jetzt die Knaben, quasi denken, sie müssen sich von falschen männlichen Vorbildern holen.
Elisabeth Grünewald schüttelt den Kopf. Ja. Jetzt frage ich mich doch wirklich. Das ist ja eigentlich eine ziemlich moderne Diskussion, die wir jetzt führen. Noch in den 80er Jahren war immer von der Benachteiligung der Mädchen die Rede. Jetzt ist seit den 90er Jahren so viel die Rede von dem schwierigen Stand in der Schule der Jungen. Was ist da gekippt, Elisabeth Grünewald, im Diskurs?
Also wir müssen uns das historisch vorstellen, dass bis in die 60er Jahre hinein Mädchen ganz massiv am Bildungserwerb überhaupt behindert wurden. Nicht? Also es ist erst eigentlich seit den 70er Jahren, dass die Türen aufgehen der höheren Bildung für Mädchen. Also dass es ganz großen Nachholbedarf gab. Mit der Zeit hat man in der Bildungsforschung, nicht zuletzt auch Bildungsforscherinnen, ist das aufgefallen, dass eben auch Buben in unserer Gesellschaft mit dieser Geschlechtersozialisation, die ja vom ersten Tag an beginnt, dass die sich ebenfalls Defizite erwerben. Und dadurch dann sowohl in Sachkompetenz, Sozialkompetenz und Selbstkompetenz große Defizite sich erwerben. Und da ist man jetzt inzwischen sehr bedacht, das aufzuholen, also ihnen da spezielle Förderung zu geben. Wobei ja die Nachteile für die Mädchen auch noch nicht so behoben sind. Also wir sind jetzt in einer Situation, wo beide Geschlechter noch Nachteile haben. Es sind unterschiedliche Nachteile, aber wir müssen auf beiden Seiten noch sehr genau hinschauen und die Lehrpersonen entsprechend ausbilden.
Sehr genau und geschlechtergerecht hinschauen. Alan Guggenbühl, sind Sie damit einverstanden?
Absolut, ich bin einverstanden. Ich meine, ich finde es ganz wichtig, dass jetzt das nicht so aufgerechnet wird. Es gab früher war es das Thema der Mädchen, die benachteiligt wurden. Wichtig ist aber, dass jetzt die Situation anders ist. Nicht mehr so wie in den 80er Jahren des letzten Jahrhunderts. Und darum müssen wir jetzt neu denken. Und wir müssen uns zwingend von diesem Sozialisationsdogma lösen. Es gibt nun mal Geschlechtsunterschiede. Und diese Geschlechtsunterschiede sind nicht nur durch die Sozialisation bedingt. Und da hat die Erziehungswissenschaft vor allem große Mühe, von diesem Dogma abzurücken. Es ist eigentlich ja eine Evidenz, dass es zwei Geschlechter gibt. Und das ist ja auch eine Bereicherung der Gesellschaft. Und die Geschlechter dürfen nicht als Legitimation von Macht oder besonderen Positionen gelten. Das ist wichtig. Die Gesellschaft muss jetzt Formen entwickeln, wo beide Geschlechter adäquat gefördert werden. Das ist, was eigentlich die Aufgabe ist.
Ich höre, Sie haben bei der Sozialisationsfrage das Heu wirklich nicht auf derselben Bühne. Ich frage was anderes. Wann beginnt dieses Jetzt? Wo ist die Stunde der Wahrheit? In welchem Alter, entwicklungspsychologisch gesehen, ist es ganz besonders wichtig, ein Auge zu haben, sowohl auf die speziellen Fähigkeiten und Bedürfnisse der Mädchen, wie auch auf die speziellen Fähigkeiten und Bedürfnisse der Jungen.
Also es tut mir leid, aber ich möchte noch auf etwas zurückkommen, was er vorhin gesagt hat. Ja, Herr Guggenbühl, ich denke, dass jetzt hier wirklich klar geworden ist, wo unsere Unterschiede liegen. Sie vertreten ein essentialistisches, letztlich eigentlich biologistisches Dogma.
Das muss ich unterbrechen.
Wenn Sie sagen, Mädchen und Jungen sind prinzipiell unterschiedlich.
Das stimmt nicht, was Sie jetzt
das
sagen.
Das stimmt natürlich.
Nein, stimmt nicht. Dann unterschieben Sie mir etwas. Da muss ich Sie unterbrechen, ja, weil Sie mir etwas unterschieben,
Ihr
was nicht stimmt.
Ihr ganzes Votum läuft darauf
Nein,
hinaus.
Nein, überhaupt nicht. Ich sage, es gibt verschiedene Komponenten, die eigentlich die Geschlechtsunterschiede verursachen. Ich rede überhaupt nicht biologistisch.
Aber wenn Sie diese Sozialisation völlig aus dem...
Das habe ich auch nicht gesagt. Ich habe gesagt, das ist eine Komponente. Also da unterschieben Sie mir etwas und da muss ich mich leider wehren. Ich finde die andere Frage sehr interessant. Es ist nämlich interessant zu sehen, dass die Geschlechtsunterschiede sich ja vor allem im Alter 10, 12 beginnen deutlicher zu zeigen.
Ja,
und das Problem ist, dass wenn man das in der Schule nicht aufnimmt, wir plötzlich Tussis und Machos produzieren. Und da gibt es diverse Studien, die genau das zeichnen.
Was sind das für Studien?
Das sind Studien von Berlin, oder so Berliner Studien, die ich in meinem Buch erwähnt habe verschiedentlich und denen wir intensiv nachgegangen sind, dass dann eigentlich paradoxerweise genau das Gegenteil passiert, als man beabsichtigt.
Genau zu diesem Paradox möchte ich Sie fragen, Elisabeth Grünewald. Wenn ich moderne Eltern Patienten beobachte, und ich tue das seit sehr vielen Jahren, dann sehe ich doch, dass auch Eltern geschlechtersensibilisiert erziehen. Oder sie haben zumindest auch versucht, genau diese Sozialisationsunterschiede nicht allzu groß werden zu lassen. Sie ermutigen Mädchen, auf hohe Bäume zu klettern, um es mal wie eine Karikatur zu sagen. Sie ermutigen Jungen, auch zu ihren Tränen zu stehen. Warum nun ist gerade jetzt diese Geschlechtersituation im Sinne von Tussi und Macho, wie Sie Alan Guggenbühler es gerade gesagt, so deutlich wie noch nie? Übertreiben wir?
Ich denke, dass die ganze Kommerzialisierung der Umwelt hier einen riesigen Einfluss hat. Also was ja tagtäglich auf Heranwachsende hereinprasselt in Bezug auf dieses Thema, ist wirklich noch nie da gewesen. Ja, auch die Gratiszeitungen, die ganze Mode, die ganze Spielzeugbranche, da gibt es ja einfach zwei Abteilungen, eine für Jungs, eine für Mädchen. Und Kinder brauchen natürlich auch eine gewisse Orientierung. Sie wollen ja irgendwie eine klare Identität erwerben und nehmen das als Hilfsmittel, wenn ihnen nicht genügend andere Angebote gemacht werden.
Ich glaube, es ist ganz wichtig, es geht ja um die Frage, wie soll ein Mann sein, wie soll eine Frau sein? Und es geht eigentlich um ein liberales, fortschrittliches, emanzipiertes Männerbild und Frauenbild. Und ich glaube, das ist das, was man in der Schule vermitteln muss. Aber man kann nicht davon ausgehen, dass beide genau gleich sind. Ich glaube, das ist der Irrtum.
Also in unserer Studie haben wir eben festgestellt, dass diese Stereotypen, Vorstellungen auf Seiten der Jungs sehr viel stärker sind als auf Seiten der Mädchen. Und das macht einen Großteil ihrer schlechteren Noten aus. Das haben unsere statistischen Auszählungen gezeigt. Wenn man nämlich die übrigen Faktoren, die bisher untersucht wurden, herausnimmt und sich dann nur auf die Geschlechterstereotype konzentriert, sieht man, dass dieser Faktor allein auch schon einen wesentlichen Einfluss hat. In dem Sinn, dass Jungs mit Stereotypen, Geschlechtervorstellungen eben schulisch schlechter sind.
Das zeigt ja wieder, wie viele Miterziehende es gibt außerhalb der Eltern und außerhalb der Lehrperson. Alan Guggenbühler, es ist komplex mit den Geschlechtern, nicht nur in der Schule. Was sagen Sie einem Mann beispielsweise, der im Zug mit Ihnen diskutiert und sagt, das ist alles viel zu schwierig geworden. Kehren wir doch zurück in die Zeit vor der gemeinsamen Schulung von Mädchen und Jungen, vor der Koedukation. Machen wir wieder Jungenschulen, machen wir wieder Mädchenschulen, dann wird man den Geschlechtern besser gerecht.
Das fände ich eindeutig ein Rückschritt. Und außerdem weiß man dann nicht genau, wie es damals war. Es gibt sehr viele Projektionen auf die Vergangenheit und wir betrachten das immer mit der Brille unserer Zeit. Ich finde, eine Schule müsste eigentlich Mädchenräume haben, Knabenräume, muss aber eigentlich, dass wir die Geschlechterdurchmischung haben und jede Position, jede Aufgabe von beiden Geschlechtern gemacht werden kann. Das finde ich ein ganz wichtiger kultureller Fortschritt. Und da ist die Schule auch verpflichtet, eigentlich daran zu arbeiten. Unsere Aufgabe ist heute, an einer Gesellschaft zu arbeiten, wo beide Geschlechter quasi gleiche Rechte haben, aber ihre jeweiligen Geschlechtsunterschiede berücksichtigt werden. Und da braucht es einen zweiten Shift. Und der ist noch nicht angelangt. Vor allem in den Erziehungswissenschaften, in den deutschsprachigen Raum, muss ich sagen, da muss sich etwas bewegen. Ich finde es ziemlich eigentlich skandalös, dass immer noch Diskussionen auf der Ebene beruhen, es seien nur die Medien, es seien die Gesellschaft, falsche Männerbilder. Da müssen wir einen Schritt weitergehen und diese veralteten Vorstellungen, die in den 70er, 80er Jahren, letztes Jahrhundert sehr wichtig waren, diese müssen wir jetzt verlassen.
Was wäre dieser zweite Shift, von dem Sie sprechen, in der Szene mit der Klassenstunde und den Wünschen?
Also diese Lehrerin hat es ja sehr gut gemacht, aber da wäre es wichtig, dass vielleicht die Lehrerin auf das eingegangen wäre. Wie sieht ein Swimmingpool aus? Wie könnte man das konstruieren? Eine Diskussion über, wie man einen Swimmingpool bauen könnte. Diese Lehrerin wollte quasi direkt mit ihr sprechen, Gefühle, Beziehungen, das stand im Vordergrund. Das wäre eigentlich wichtig gewesen.
Elisabeth Grünewald, was wären die Konsequenzen aus Ihrer sehr wertvollen, sehr wichtigen Studie? Wie würde eine gendergerechte Schule ausfallen müssen? Wie müsste sich die Schule verändern, damit die Jungen besser abschneiden und die Mädchen trotzdem so erfolgreich bleiben? Das wollen wir betonen.
Ja, diese Schule müsste, wie gesagt, auf die verschiedenen Situationen eingehen der Kinder, wobei ich da gar nicht unbedingt immer Mädchen und Jungen generalisieren möchte. Es gibt ja auch andere Faktoren, die sehr, sehr entscheidend sind. Die haben wir jetzt außen vor gelassen. Das ist die soziale Herkunft, der kulturelle Hintergrund. Die sind noch sehr viel entscheidender in Bezug auf Leistungsverminderung. Das muss auch mal gesagt sein. Also diese ganze Heterogenität muss mit einbezogen werden und von den Schülerinnen und Schülern ausgegangen werden. Ich glaube, in diesem Punkt sind wir uns einig. Wir sehen einfach das Problem an einem anderen Ort.
Wir haben ein Problem und das Problem ist lösbar, aber nicht lösbar, indem wir auf Beschuldigungen, neue Nacherziehungsprogramme, Veränderungswünsche eingehen, sondern dass wir endlich mal respektieren, es gibt eine Mädchenpsychologie, Jungenpsychologie, es gibt riesige gemeinsame Bereiche, ganz klar.
Nun habe ich das große Glück, dass ich zwei Dozierende an pädagogischen Hochschulen vor mir habe. Das heißt, sie bilden beide Lehrpersonen aus. Sie haben beide die Möglichkeit, genau auf diese Thematik einzugehen. Was tun Sie konkret?
Ich finde es wichtig, dass wir an einer Differenzkultur arbeiten, die eigentlich nicht...
Wie machen Sie
Differenz.
Das?
Ich mache das, ich sage, ihr müsst auf die Mädchenbedürfnisse und die jungen Bedürfnisse, auf gemeinsame Bedürfnisse eingehen. Ihr müsst sehen, dass wenn hinter einem Fehlverhalten nicht immer nur eigentlich mit einer Nacherziehung Strafen reagieren muss, sondern vielleicht hat man auch etwas falsch gemacht. Vielleicht muss man ein Mädchen oder einen Junge anders ansprechen. Ich versuche, das Verständnis eigentlich für diese Psychologie zu wecken, damit sowohl Jungen wie ein Mädchen gefördert werden, sich wohlfühlen in der Schule, sich entwickeln können. Mir ist das ganz wichtig. Die Schule muss für beide Geschlechter da sein. Und ich bin überzeugt, dass das auch wirklich möglich ist.
Also beim interaktionellen...
Also beim Beziehungsmäßigen, oder?
Beim Beziehungsmäßigen. Da ist es schon im Moment so, dass die Mädchen eher immer noch im Hintergrund sind, dass sie sich zurückziehen, wenn es irgendwie zu laut hergeht oder die Jungs zu viel Aufmerksamkeit auf sich lenken. Und da gilt es sicher, ein Auge auf sie zu halten und dafür zu sorgen, dass sie ebenfalls zum Zug kommen, weil das ist ganz wichtig für ihr Selbstwertgefühl. Sie müssen ja auch so sich entwickeln können, dass sie später auf dem Arbeitsmarkt bestehen können. Und das ist in der Schule im Moment, glaube ich, nicht gegeben. Die Studien zeigen, dass sie ein tieferes Selbstwertgefühl haben, wenn sie aus der Schule kommen und auch schon im Verlauf der ganzen Schule, dass das so ist. Ich denke, diese ganze Klaviatur ist zu entwickeln in der Schule von Schülerinnen und Schülern und zwar nicht zuletzt eben auch im Hinblick auf ihre späteren Aufgaben in Familie und Gesellschaft, weil das ja sehr komplex geworden ist.
Es hören uns Lehrerinnen und Lehrer zu, nehme ich an. Zum Schluss der Debatte: Was wäre Ihr Imperativ an die Frauen und Männer, die Tag für Tag im Schulzimmer bestehen müssen? Was raten Sie ihnen knapp und kurz?
Ich rate, beide Geschlechter entsprechend zu berücksichtigen, an einer Differenzkultur zu arbeiten, hat nichts mit dem Geschlecht der Lehrperson zu tun. Lehrerinnen haben oft viel mehr Verständnis für Knaben als eigentlich Lehrer zum Teil, paradoxerweise, weil sie merken, das ist ein Geschlecht, das anders tickt.
Ich wünsche, dass Sie echtes Interesse haben an den Bedürfnissen und an der Situation Ihrer Schülerinnen und Schüler und dass Sie sich selber immer wieder reflektieren, ob Sie diesem Auftrag gerecht werden.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs2.ch.